Ich darf ihn Herrn Hörisch vorstellen. Herr Hörisch ist Germanist und ist Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität in Mannheim, hat Bücher geschrieben über Geld, Geld und Literatur, Geld und Medien. Ja, und meine erste Frage wäre, was hat die Literatur mit dem Thema Schuld und Schulden und Verbindlichkeiten zu tun?
Literatur ist ja das seltsame Medium, das hemmungslos über alles spricht. Es gibt ja kein Thema, das nicht literaturfähig wäre. Und das bringt Literaturwissenschaftler immer in die Verlegenheit oder in den schönen Größenwahn, dass man auch über alles sprechen kann, vorausgesetzt, man versteckt sich hinter den großen Texten. Und wenn man das macht, merkt man eben, dass ein Thema wie Geld oder Schuld wirklich in der Hochliteratur unglaublich intensiv vertreten ist. Also meine These wäre, je mehr wir Hochliteratur als Hochliteratur schätzen, Shakespeare, Goethe, Thomas Mann, Brecht, desto mehr hat sie mit Schuld und Schulden zu tun. Es geht auch immer wieder um die Frage, ob die so vieldeutigen Begriffe wie Schuld im Sinne von moralischer Schuld, historischer Schuld, ökonomischer Schuld oder nehmen wir den Wertbegriff, kulturelle Werte, religiöse Werte, das ist ein Wert, für den ich bereit bin zu sterben, das ist lebenswert, jemand ist liebenswert und so weiter, merkt man natürlich, wie semantisch aufgeladen dieser Begriff ist, ob man diese vieldeutigen Begriffe als Sprachspielereien abtut und sagt, okay, wir werden analytische Philosophen, wir halten das auseinander, oder ob man sagt, es ist sachlich begründet, dass diese Begriffe so oszillieren. Und dann stellt Literatur immer die Frage, kann man den Schuldbegriff, kann man den Wertbegriff in die Sprache der Ökonomie übersetzen? Und das scheint mir eine sehr, sehr spannende Frage zu sein. Es hat ja wenig Sinn, Wirtschaftssubjekten, die in Führungsetagen agieren, mit moralischen Imperativen zu kommen. Werdet nicht schuldig an armen Leuten, beutet nicht aus und dergleichen mehr. Dann nicken die und sagen, okay, nur wie macht man das? Also wenn ich gucken muss, Return of Investment oder was weiß ich nicht was. Also wie kann man die ökonomische Sphäre für die Sprache des Nicht-Ökonomischen sensibilisieren? Scheint mir eine literarische Frage schlechthin zu sein. Heilige Johanna oder gute Mensch von Sichuan oder sowas merken genau, aha, wir sind moralisch integer, aber it doesn't work.
Und hat denn die Literatur, kann die sozusagen die Krisen lösen, die der Kapitalismus für uns bereithält? Das ist natürlich eine sehr globale und auch schwierige Frage.
Ja, ich freue mich, wenn Sie mir zutrauen, die Frage zu beantworten, noch dazu im Namen der Literatur. Und natürlich müsste ich sagen, nein, aber ich sage das Gegenteil, ja. Für mich ist der Roman, der mich am stärksten beeindruckt hat auf meine reiferen Tage, der Roman von Thomas Mann, Königliche Hoheit. Der steht ganz im Bann von Buddenbrooks. Buddenbrook ist ein BWL-Roman. Wie kann man eine Firma gegen die Wand fahren? Das funktioniert. Königliche Hoheit 1909, also 9 Jahre später, publiziert, ist ein VWL-Roman von einer überraschenden Aktualität. Griechenland, Griechenland, Griechenland und nicht bloß Griechenland. Ein deutscher Duodez-Staat ist pleite in der wilhelminischen Zeit. Also es spielt ziemlich genau um 1900. Und die Frage ist, wie kann man so eine Staatsschuldenkrise abwehren? Und die Antwort, die Thomas Mann, der ja 1909 noch weniger verdächtig ist, ein Linker zu sein als etwa dann in der Mitte der Weimarer Republik, gibt eine völlig verblüffende Antwort. Die Geschichte ist ganz schnell erzählt. Der Staat ist pleite und macht Austeritätspolitik und dadurch wird alles immer noch viel schlimmer. Und dann kommt ein superreicher Amerikaner mit deutschem Migrationshintergrund, um es politisch korrekt zu sagen, bringt seine schöne Tochter immer mit, rückwärts gelesen Ami-Freundin, aber natürlich auch Ami-Amerikanerin geworden. Die heiratet den Klaus Heinrich, KH, Königliche Hoheit, Klaus Heinrich, Königliche Hoheit. Und das Privatvermögen von diesem Magnaten saniert den Staat. Und die schöne Pointe ist, also Umverteilung von oben nach unten, dass der Superreiche erstens nicht schlechter lebt, als er vorher gelebt hat, und zweitens ein gutes Geschäft macht. Denn er kauft die Staatsanleihen al pari. Thomas Mann ist volkswirtschaftlich wirklich gut beschlagen, kannte sich ähnlich wie Goethe fantastisch aus in dem damaligen Stand der volkswirtschaftlichen Literatur. Es ist ganz erstaunlich, was da für eine super Kompetenz auf der Ebene von Goethe und von Thomas Mann ist. Er kauft sie also al pari, macht also das, was jeder Banker heute als den blanken Wahnsinn bezeichnen würde. Also wer heute griechische Staatsschulden al pari zum Nennwert kaufen würde, statt für 15, 20, 25%, den würde man sofort psychiatrisieren und zu Ihnen schicken und sagen, der Typ hat ein neurologisches Problem. Er macht damit aber ein gutes Geschäft, weil er das macht, steigt natürlich die Glaubwürdigkeit des Staates, dessen Papiere er aufkauft. Und das ist dann nachher die klassische Win-Win-Situation. Er, der einen erheblichen Teil seines grandiosen Privatvermögens geopfert hat, macht damit einen Deal, typisch Thomas Mannsche Ironie. Und er arbeitet dann sehr stark mit der Metapher der Hände, haben wir wieder so einen Begriff wie Schuld oder Werte. Es ist ja erstaunlich, dass wir die Hand Gottes haben. Wir sind alle in Gottes Hand. Brecht Karlauer dann in der Mutter Courage und sagt, ach, steht es schon so schlimm. Wir haben aber auch die öffentliche Hand. Wir haben die Invisible Hand des Marktes. Und Thomas Mann hat ein sehr feines Gespür dafür, dass sehr viele Ökonomen das letzte gläubige Volklein sind. Die sind zu konfessionell gebunden und sind so glaubensintensiv, dass sie in der Tat an die unsichtbare Hand, an die Invisible Hand glauben, wie es eben religiöse Leute machen mit der Hand Gottes, an die sie glauben. Dann hat man nicht mehr das Erdbeben in Lissabon, das die Theodizee-Frage stellt. Josef Vogel hat es wunderbar geprägt, die Eukodizee-Frage. Wenn die Invisible Hand des Marktes alles eingepreist hat und so überschaubare Verhältnisse herstellt und Gleichgewichtszustände, wie kann dann das Beben an den Finanzmärkten sein? Also eine schöne Frage, Hand-Metaphorik. Klaus Heinrich bittet um die Hand der reichen Amerikanerin.
Und in wessen Hand lag sozusagen das Schicksal?
In dessen Hand liegt das Schicksal. Die Hand wird zur Faust geballt, Handwerker spielen eine Rolle. Handlung, Handel. Handel heißt ja nichts anderes, dass etwas aus der Hand des einen in die Hand des anderen übergeht. Man kann das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Nicht die Invisible Hand sorgt als Supersubjekt dafür, dass das passiert, was wir machen. Freie Marktwirtschaft heißt, wir haben es in der Hand. Und wenn die Ökonomie-Fuzzis sagen, der Markt will, der Markt will, der Markt will, der Markt will Parität zum Dollar, der Markt will niedrige Lohnabschlüsse, der Markt will Bonizahlungen für Manager und so weiter, ist das natürlich der reine Blödsinn. Der Markt will überhaupt nichts. Man kann Boni-Vereinbarungen so oder anders treffen. Wir haben es in der Hand. Wir können Lohnabschlüsse so oder anders treffen. Freie Marktwirtschaft heißt, die Invisible Hand gibt es nicht. Wir haben es in der Hand, das zu entscheiden. So fantastisch kann der noch konservative Thomas Mann sein. So fantastisch kann Literatur sein. Klassen besser als das, was wir als average neoliberale Wirtschaftstheorie haben.
Ich finde das ja insofern interessant, weil ja auch in diesem Roman, eigentlich sehr überraschend für mich auch gewesen, weil erst denkt man ja, dass die das gemeinsam lösen. Das geht ja über diesen Prinzen, der dann auch dieses Wirtschaftsstudium macht und über diese Freundin, die ja oder dann ja auch ihm zugetan ist. Und beide beschäftigen sich ja ausgiebig damit. Und dass es aber dann ja zum Schluss eigentlich der Vater löst, sozusagen. Das ist doch bemerkenswert.
Also, ja gut, da können Sie jetzt allen feministischen Hohn und Spott drüber ausgießen. Es ist dann der Supervater, nicht, der das löst. Aber natürlich kommen Männer zum Teil auch sehr schlecht bei weg. Die Handmotivik wird ja weiter fortgeführt und jeder Leser 1909 wusste klar, gemeint ist Wilhelm II., der ja bekanntlich eine verkrüppelte Hand hatte. Genau das ist bei Klaus Heinrich auch der Fall. Also er kommt mit einem Geburtsfehler, mit einem Handicap auf die Welt, allegorisch sehr schnell aufzulösen. Er verkörpert den Staat, er inkarniert den Staat. Die öffentliche Hand ist verkrüppelt. Sie kann nicht mehr nehmen und sie kann nicht mehr geben. Und man kann nicht, we walk hand in hands, die linke Hand weiß, was die rechte tut, die öffentliche Hand weiß, was die private Hand tut, private Hand, öffentliche Hand, die kooperieren, die gehen Hand in Hand. Also statt Eigennutz, statt Homo economicus, Kooperationsprinzip, was spieltheoretisch, wie wir wissen, mehr bringen. Und dieses Motiv, wie kann man dafür sorgen, dass die verkrüppelte Hand wieder geheilt wird, dann treffen sich auch die Hände, wunderbar gemacht, die lesen gemeinsam volkswirtschaftliche Literatur. Und dabei kommt es dann zur Annäherung, kriegen rote Ohren und rote Köpfe. Und dann spielt Thomas Mann sehr schön an auf dieses geflügelte Wort aus der Divina Commedia, an diesem Tage lasen sie nicht weiter. Also das erste Mal, dass sie Küsse austauschen, dass ihre Hände sich berühren, ist nach dem Studium von Einführung in die Volkswirtschaftslehre und nicht nachdem sie die Rittergeschichte von Lancelot und Ginevra gelesen haben, wie das bei Paolo und Franziska, die in der Hölle schmoren, der Fall gewesen ist. Also sie kommen in den Himmel, die Probleme werden gelöst, sehr schönes Wortspiel wieder, der Erlös, man erzielt einen Erlös, indem man eine ökonomische Transaktion macht und das kommt natürlich von Erlösung, wie so viele andere zentrale Ökonomiebegriffe auch, Kredit, Schuldner, Gläubiger, Messe, Offenbarungseid, selbst Preis, Lobpreis Gottes ist ja ein theologischer Begriff. Ich kenne kein zweites Fach, das so theologieintensiv ist, so glaubensheiß ist wie die Ökonomie, die ja auch fair genug ist, sich selbst als Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre zu bezeichnen. Ich dresche auf die Wissenschaftler ein, die Ökonomen sind nicht auf alle. Es gibt wunderbare Gestalten, viele von denen haben wir schon erlebt und werden wir sie noch erleben. Aber ich finde es großartig, dass die Volkswirtschaftslehre sagt, wir sind keine Wissenschaft, wir sind eine Lehre. Und wir vertreten die reine Lehre und wir bekämpfen die Irrlehren. Und der Sozialismus ist die Irrlehre und Umverteilung ist die Irrlehre. Und alles, was nicht zu Homo Ökonomicus passt, Behavioral Economics und Euro Economics, ist die Irrlehre. Wir vertreten die reine Lehre, finde ich klasse. Die Wirtschaftswissenschaftler geben zu, dass sie keine Wissenschaftler sind, sondern für die reine und rechte Lehre kämpfen und die Irrlehren bekämpfen müssen.
Sie hatten ja eben so diese Vergleiche aus dem Sakralen und Weltlichen zum Ökonomischen nochmal deutlich gemacht. Was denken Sie denn, was die Kirche heute aktuell für eine Rolle bei diesen Krisen spielen kann oder spielt?
Das haben Sie ernsthaft gefragt, was die Kirche für eine Rolle bei
der... Das habe ich jetzt ernsthaft gefragt.
Keine.
Keine.
Schlechterdings irrelevant, weil alle kirchlich gespeisten Appelle, seid fair, beutet nicht aus, denkt an die Armen, können jetzt, wir sind in der Adventszeit, für Brot und die Welt oder für Miserio laufen. Volkswirtschaftlich schlechterdings irrelevant. Die Kirche hat keinerlei Autorität mehr, vielleicht bei katholischen Akademien,
und dass man
irgendwie
auch
eine Soziallehre oder sowas entwickelt, aber dass die operativ umgesetzt würde, ich sehe es nicht.
Und vielleicht moralisch sehen Sie da auch keinen Zusammenhang?
Ja Gott, moralisch, Sie reden mit einem alten Kulturprotestanten, einem Ungläubigen noch dazu, wie sollte eine katholische Kirche, und bei der evangelischen gibt es ähnliche Strukturprobleme, wenn die als Kapitalmoral hatten, haben sie es ja in einer wirklich lustigen Art und Weise in letzter Zeit verspielt. Also jetzt kommen wir aber auf ganz andere Themen. Natürlich gibt es, aber es hängt vielleicht damit zusammen. Sie sind Psychoanalytikerin, ich bin Hobby-Psychoanalytiker, habe nie eine gemacht, obwohl ich sie dringend nötig gehabt hätte. Wenn man sich die Banksphäre und die Finanzsphäre anguckt, ist sie bis heute ja die männlichste Sphäre, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass der Chef der Deutschen Bank Ackerfrau ist und nicht Ackermann. Also, dass wir wirklich einen Vorstandssprecherin haben. Ich kenne da eigentlich keine zweite Sphäre, die so stark männlich geprägt ist wie die Finanz- und die Bankensphäre. Dasselbe gilt natürlich auch für die Kirche. Also, wenn die katholische Kirche das Zölibat aufgeben würde und der Papst nicht einen Privatsekretär, sondern eine Privatsekretärin hätte, dann hätten wir wirklich ein neues Muster. Also meine These wäre, dass Kirche und das Bankwesen auf dieser psychostrukturellen Ebene ganz, ganz eng verbunden sind, wodurch, dass sie psychoanalytisch gesprochen, ja, homophile Bruderschaften eigentlich darstellen. Was machen Banker? Sie machen sich über die weibliche Prokreation, über die Fortpflanzungslust lustig, indem sie sagen, auch Geld kann Kinder kriegen. So wie es Kinder gibt und Kindeskinder gibt, so gibt es Zinsen und Zinseszinsen. Die große Botschaft von Männern an Frauen ist, wenn sie in der Finanzsphäre ergehen, diese Botschaften, wir können uns vermehren, ohne dafür Frauen zu brauchen. Das ist das seltsame Rätsel des Geldes. Geld kann für uns arbeiten, an Frauen vorbei. Christina von Braun hat es wunderbar dargestellt. Die letzte Deckung, Christina, sind Menschen. In der Geldsphäre spielen Frauen keine Rolle. Sie werden ja auch in der Regel für das, was ihre spezifisch weibliche Arbeit ausmachte, über Jahrtausende
hinweg, werden sie ja nicht bezahlt. Was ist denn das spezifisch weibliche aus Ihrer Sicht?
Bitte?
Was ist denn das spezifisch weibliche jetzt auch, sagen wir mal, ökonomisch betrachtet?
Sie locken mich in eine Falle und ich bin blöd genug rein zu tappen. Das spezifisch Weibliche ist, das Herz zu verdoppeln.
Das Herz zu verdoppeln, ja. Das ist für die Ökonomie wichtig. Nee, aber was wäre denn...
Prokreativ zu sein.
Und aber einfach jetzt mal angenommen, ich meine, wir haben es ja gerade festgestellt, dass Frauen einfach keine so besonders große Rolle in diesem Sektor spielen. Aber woran liegt das jetzt mal abgesehen von Rollenverhältnissen, die natürlich über Jahrhunderte gewachsen sind und sicher auch da noch eine Rolle spielen? Aber was denken Sie, was wäre, würden Frauen anders handeln, anders denken? Würden Frauen zum Beispiel nicht dieses Bedürfnis der Vermehrung der Zins- und Zinseszinsen haben, so wie Sie es jetzt gerade ja gesagt haben, und würde das sich dann nicht vielleicht so aufblähen, sage ich mal ganz provokativ, würden die besser haushalten?
Ja, wenn wir Frauen nennen und jetzt mal wirklich sehr konkret werden und man nicht eine allzu steile generelle These wagt, dann sitzen wir hier in Steinwurf vom Bundeskanzleramt entfernt. Und ich frage mich immer, aber jetzt sage ich, sind Sie schuld, weil Sie als Psychoanalytikerin gescheit die Fragen stellen, die einen um den Restbestand an Seriosität bringen, wenn man sie beantwortet. Wie macht das zugehen, wenn Ursula von der Leyen als attraktive Frau und Mutter von 7 Kindern am selben Kabinettstisch sitzt mit einer Bundeskanzlerin, die die mächtigste Frau der Welt ist und wahrscheinlich die zweitmächtigste Person der Welt nach dem neuen Ranking, das gerade gestern rauskam, die aber keine Mutter ist. Wie das menscheln mag, ist die Frage. Ich weigere mich also, auf der Ebene jetzt über die Frauen zu sprechen. War Katharina die Große eine bessere Zarin als Ivan der Schreckliche? Mhm. Oder war Maggie Thatcher, weil sie Frau war, eine bessere Premierministerin als Tony Blair? Ich würde sagen, nein, 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 auf die Frage lasse ich mich nicht ein. Mhm. Es kommt wirklich auf das kulturelle Dispositiv an. Mhm. Und deshalb war es für mich reizvoller, darüber zu sprechen, was für eine psychodynamische und was für eine psychosexuelle Verfassung hat die Banksphäre oder hat die katholische Kirche? Und die These wäre, beide sind homophil. Sind homophil und sind in dem strukturellen, funktionalen Sinne frauenverachtend, dass sie sagen, wir brauchen euch nicht, wir schaffen das ohne. Mit der heiligen Mutter Maria, das langt uns an Frauenpräsenz und die war halt jungfräulich. Weitere Frauen brauchen wir in unserem Laden nicht.
Und denken Sie denn jetzt, dass es vielleicht doch auch eine, sozusagen einen Impuls geben könnte, wenn jetzt Frauen vermehrt dort sich ansiedeln, oder denken Sie, dass es so sein muss, weil das einfach psychodynamisch Sinn macht und weil das auch uns trägt und die Wirtschaft hält? Oder was denken Sie darüber?
Also
aus Ihrer eigenen vielleicht auch Arbeitserfahrung heraus?
Schau wieder ängstlich und zugleich vertrauensvoll auf meine liebe, kluge Freundin Christina von Braun, die ja noch hier reden wird. Christina, du bist ja auch irgendwann, glaube ich, dran im Laufe des Nachmittags und denke, dass bei dir die Fragen Klassen besser aufgehoben sind. Sie redeten gerade über Angst und Schuld. Sie merken, dass ich jetzt sehr angsthaft reagiere und denke, bei allem Weiteren, was ich sage, ich habe mich schon so um Kopf und Kragen geredet, kann ich mich bloß weiter um Kopf und Kragen reden. Nein, wenn ich bin kein Jüngling mehr, wie Sie mir deutlich ansehen. Wenn ich überlege, was es so in meiner Lebenszeit für wirklich revolutionäre Strukturveränderungen gegeben hat, dann würde ich sagen, die Eigentumsverhältnisse, nein. Die politischen Verfassungen, nein. Auch nach der deutschen Einigung hat Walter das Grundgesetz. Vielleicht war es auch gut so. Ich will das jetzt gar nicht diskutieren. Ich sehe auch keine Revolutionen, ja, auf politischer Ebene. Es ist keiner mit einer Kalaschnikow vorbeigelaufen und wollte mal eine Doppelhaushälfte haben. Oder. Eine Revolution haben wir gehabt im Geschlechterverhältnis. Es war die einzig erfolgreiche Revolution, die sozusagen in meiner Lebenszeit gefallen ist. Wobei meine Definition von erfolgreicher Revolution immer die ist, dass sie kodifiziert wird. Wir haben 1789 die Französische Revolution und dann den Code Napoleon. Und dann wird eben einfach Besitzverhältnisse, Erziehungsverhältnisse, Rechtsansprüche, Rechtssystem wird neu geregelt. Immer mit dem Enttäuschungsfaktor, das wird sozusagen diskontiert. Die großen Versprechungen der Revolution kann man nicht einhalten, aber Code Napoleon. Und ähnlich natürlich, wenn ich an meine Kindheit, Jugend, Gott sei Dank komme ich nicht aus einer Scheidungsfamilie, aber dran denke, eine Frau, die in den 50er, 60er Jahren schuldig geschieden wurde. Wenn ich versuche, meinen Kindern zu erklären, was das war, gelingt mir das nicht. Was soll der Blödsinn? Gab es das oder so? Die war ihren Mann los per Definition, die war ihren Ruf los, die war ihr Geld los, die war ihre Kinder los. Unvorstellbar. Also wir haben die sexuelle Revolution nicht in dem Sinne, was in den Betten abgeht. Das interessiert mich auch, aber nicht jetzt als Thema der Podiumsdiskussion, sondern in dem Sinne, wie das Gender-Setting ist und wie da die Machtpole ausgetauscht sind. Da haben wir eine manifeste Revolution gehabt. Sehen Sie, wir haben da gestern Abend gekarlauert, ich will den Karlauer aber öffentlich machen, hätten wir vor 25 Jahren zusammengesessen, 87. Und irgendjemand, Sie oder ich oder wer auch immer, hätte gesagt, ich sag euch mal, wie die Welt in 25 Jahren aussieht, gerade auch in Deutschland. Deutschland ist wiedervereinigt, die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Eine geschiedene Frau aus dem deutschen Osten, aus der DDR, ist Bundeskanzlerin, aber auf dem Ticket der CDU. Ein vietnamesisches Findelkind ist Minister, ein schwuler Außenminister und Bürgermeister in Berlin und dergleichen mehr. Hätten doch alle gesagt, ein Schwarzer ist Präsident in den USA, hätten alle gesagt, hörisch, wir wissen, dass du trinkst, aber dass es so schlimm ist. Das hätten wir nicht gedacht, es wäre eine vollkommen unwahrscheinliche Prognose gewesen, die wir da haben. Ich hoffe, dass einige von diesen Revolutionen munter so weitergehen in die Richtung, die ich gerade charakterisiert habe. Es geht uns Klassen besser, als es unsere üblichen Selbstbeschreibungen eigentlich machen. 60, 70 Jahre Frieden gehabt zu haben, eine sexuelle Revolution vom Feinsten gehabt zu haben, das sind so zwei, eine Wiedervereinigung gehabt zu haben. Es ist so unendlich viel, so gut gelaufen in den letzten Jahrzehnten, dass ich denke, kritisieren kann jeder. Eine Aufgabe, so fing ja unser Gespräch an, der Literatur, ist ja nicht zuletzt zu loben. Alle kritisieren, ich sage immer, kritisieren kann jeder Trottel. Das Wetter, die Politiker, die Weltlage, die Schlechtigkeit der Männer, der Frauen, was weiß ich nicht was. Mal so richtig ordentlich, zünftig zu loben, ist ein Geschäft, das wir vielleicht nicht den Werbeleuten überlassen sollten.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.